So, ich bin jetzt verbunden mit Linda Bausch, der Autorin des Buches Monokulturen für Europas Biosprit, Veränderungen in der Landnutzung Brasiliens durch den Anbau von Energiepflanzen im Ökom Verlag, dieses Jahr veröffentlicht. Eine neue Veröffentlichung ist dort auch käuflich zu erwerben als E-Book und als, wie nennt man das, Paperback, als gedrucktes Buch. Erstmal herzlich willkommen, hallo Linda.
Hallo Fabian.
Schön, dass es geklappt hat, dass wir uns über diese Doktorarbeit unterhalten können, die du veröffentlicht hast. Wir sind ja von der Kooperation Brasilien und sind darauf aufmerksam geworden aufgrund des Schwerpunkts auf Brasilien. Bevor wir vielleicht zum Forschungsdesign und zu den Ergebnissen deiner Forschung kommen, vielleicht erstmal kurz ein paar Worte zu dir. Wie bist du auf dieses Thema gekommen und wieso gerade Brasilien für diese Forschung sich angeboten hat?
Genau, also ich habe Regionalwissenschaften Lateinamerika in Köln studiert. Das heißt, von daher war ich schon ein bisschen fokussiert auf die Region Lateinamerika und hatte mich eben in meinem Studium auch schon viel mit Biokraftstoffen und Ökosystemen beschäftigt, weil das eben in der Zeit auch ein Thema war, das gerade neu aufkam. Und hatte meine Diplomarbeit auch schon über Palmöl und lokale Wertschöpfungsketten in Ghana geschrieben. Und dann hatte ich nach meinem Studium eben diese Ausschreibung gelesen zu einer neuen Forschungsgruppe, die am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig entstanden ist. Und zwar zu Bioenergie-Systemanalyse. Und da wurde jemand gesucht, der sich gerne dem Thema der Biokraftstoffpolitik Europas widmen möchte und die Auswirkungen auf die Landnutzung in Brasilien. Das war schon so ein bisschen vorgegeben. Aber natürlich macht das auch total Sinn, weil Brasilien eben der zweitgrößte Ethanolproduzent weltweit ist und eben durch den Zuckerrohranbau in Brasilien auch soziale und ökologische Auswirkungen entstehen. Genau, von dem her ist es auch forschungstechnisch total sinnvoll, nach Brasilien zu gehen.
Und Brasilien ist natürlich auch ein Riesenland, also irgendwie vergleichbar mit der Landmasse mit Europa. Da ist natürlich auch viel Potenzial da. Du hast dich jetzt auf die Regionen Mato Grosso und São Paulo, glaube ich, konzentriert. Das sind natürlich auch zwei wirtschaftsstarke Regionen und mit Mato Grosso eine der Regionen, die sehr stark in die industrielle Landwirtschaft eingebunden ist. Jetzt kann man natürlich auch zu Brasilien sagen, wer es ein bisschen kennt, in Brasilien wird ja auch sehr viel Ethanol für den heimischen Markt angebaut. Also es war auch eine der Kraftstoffpolitik, glaube ich, in Brasilien zu sagen, okay, wir versuchen uns auch von den Ölimporten ein bisschen unabhängig zu machen.
Ja, genau.
Und fahren eben auch viel, man sieht es überall, Ethanol-Tankstellen und so weiter. Wie verhält sich das zu den Exporten? Also ist das jetzt wirklich ein sehr großer Faktor, dieser Markt für die Exporte? Oder wie hat sich das entwickelt? Was hast du jetzt in deiner Forschung zu diesem Bezug rausgefunden?
Das ist eine gute Frage. Also ich wollte erstmal noch mal kurz was zu São Paulo und Mato Grosso sagen, weil du meintest, Mato Grosso ist auch stark in der industriellen Produktion von Agrarprodukten. Das stimmt natürlich. Zuckerrohr ist dabei allerdings gar nicht so ein großer Faktor, sondern das ist eben eher relevant in São Paulo. Ich hatte Mato Grosso noch mit in die Forschung aufgenommen, wegen der ganzen Diskussion um Landnutzungsdynamiken, weil ja hier in Europa eben auch die Frage groß aufgekommen ist, wird Regenwald abgeholzt, weil in Europa Ethanol genutzt wird für den Automobilverkehr und die Dynamiken eben in Mato Grosso im Hinterland ankommen und dadurch natürlich auch der Druck auf die Entwaldungsgrenze praktisch gesteigert wird. Aber okay, um nochmal zu der Frage zu kommen, wie das Verhältnis ist zwischen der europäischen Nachfrage und der brasilianischen Nachfrage im eigenen Markt, ist es so, hattest du ja schon erwähnt, dass es seit Mitte der 70er Jahre in Brasilien eben ein Programm gab pro Alkohol, um Ethanol in Brasilien zu fördern und damit eben auch die Zuckerrohranbauer in Brasilien zu unterstützen. Und es gibt die Infrastruktur in Brasilien ist super ausgebaut und die Technologie auch. Also es gibt auch seit einigen Jahren Flex-Fuel-Autos in Brasilien. Das heißt, dass je nach Preislage der Konsument selber entscheiden kann, ob er Benzin oder Ethanol tanken möchte. Genau, deshalb bestand da der Markt eigentlich auch schon bevor zum Beispiel die USA oder Europa Biokraftstoffpolitiken verabschiedet haben. Aber natürlich Also in Europa war das zum Beispiel ab dem Jahr 2009 in der europäischen Richtlinie für erneuerbare Energien eine Biokraftstoffbeimischungsquote von 10%. Und das hat dann natürlich nochmal eine enorme Nachfrage geschaffen von einem Tag auf den anderen und natürlich auch Konzerne hellhörig gemacht, die da eben einen großen Markt gewittert haben, auch schon von der vorhergehenden Politik von 2003 aus Europa. Und daraufhin hat sich die Produktion in Brasilien schon enorm gesteigert. Also bis zu dem Jahr 2008, 2009 hat sich die Ethanolproduktion, jetzt muss ich selber mal kurz nachschauen, verdreifacht. Die Zuckerrohranbaufläche hat sich verdoppelt. Und genau, multinationale Konzerne sind eben mit in die Produktion eingestiegen. Was dann genau den Unterschied eben ausmachte in Brasilien, weil vorher war das eben ein Markt, der sehr brasilianisch dominiert war und mittlerweile sind da eben auch viele internationale Unternehmen mit eingestiegen. Und die Politik Europas hat sich eben im Laufe der vergangenen Jahre auch verändert. Also als dann hier die Diskussion hochgekocht ist in Europa, ist das eigentlich nachhaltig oder nicht aus ökologischer oder sozialer Sicht? Wurde diese Biokraftstoffbeimischungsquote de facto zurückgefahren. Und dann haben auch die Exporte eigentlich von den Jahren 2010 bis 2013 enorm abgenommen, so dass es letztendlich eigentlich fast gar kein Export mehr stattgefunden hat von Brasilien nach Europa. Und da ist genau deine Feststellung eben richtig, zu sagen, dass der brasilianische Markt letztendlich als Abnehmer oder auch der US-amerikanische Markt eine viel größere Rolle spielt aktuell.
Aber das ist ja im Endeffekt, also einerseits natürlich schlechte Nachrichten für die Investoren, die dann den großen Reibach zumindest mit Europa nicht gemacht haben, wird ja trotzdem genug Ethanol verkauft. Aber das ist, kann man auch als Erfolg werten der europäischen ja, Klimabewegung oder Umweltbewegung, die irgendwie da auch relativ schnell eingegriffen hat und irgendwie darauf hingewiesen hat? Oder ist das ein bisschen überstürzt, das schnell zu feiern?
Ich denke schon, dass man das als Erfolg werten kann, dass es hier diese Diskussion gab und es wurde in Brasilien eben auch oft betont, dass diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte eigentlich vor allem in Europa geführt wird. Und zwar eben auch eine umfassendere Debatte, als das Ganze jetzt nur auf Emissionsreduktion zu reduzieren, wie das zum Beispiel in den USA stattfindet, dass zum Beispiel Biokraftstoffe als nachhaltig gelten, wenn sie nach einer bestimmten Berechnungsmethode Emissionen einsparen können. Und ich meine, alleine diese Frage ist ja auch total umstritten, ob man überhaupt mit Biokraftstoffen Emissionen reduzieren kann oder nicht, wenn man da nämlich die ganze Konversion von Flächen mit einberechnet, eben nicht. Aber genau, von dem her ist es schon ein Erfolg in der europäischen Umweltdebatte, würde ich sagen. Allerdings ist es eben auch so, dass ja ganz neue Strategien auch entstehen. Und zwar ist ja im Moment auf dem aufsteigenden Ast die Bioökonomie-Strategie. Aus meiner Sicht ist es im Prinzip genau dasselbe wie Biokraftstoffe mit einer anderen Benennung. Und ja, da wird sich zeigen, wie sich das dann eben in Zukunft auch entwickeln wird.
Ja, Bioökonomie ist vielleicht noch ein bisschen umfassender, weil sie eben sich nicht nur auf die Kraftstoffproduktion beschränkt, sondern irgendwie die gesamte Inwertsetzung von Natur irgendwie völlig vorantreibt und alles mit Zahlen und Bilanzen untermauern will und alles nur noch einen Wert bekommt. Dazu vielleicht ein bisschen später, wir wollen nochmal auf deine Arbeit zurückkommen. Du bist jetzt, hast dich nicht damit begnügt, irgendwie nur Statistiken auszuwerten, sondern bist auch in Brasilien gewesen. Wenn ich mir hier das Inhaltsverzeichnis angucke, und dann fällt mir natürlich als Ethnologe gleich die partizipative Beobachtung und die Experteninterviews ein. Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, wie, also genau, was du in Brasilien dann geforscht hast, mit dem du dich dort unterhalten hast und wie, was du in dieser empirischen Fallstudie dann eben überlegt hast?
Genau, ich habe in Brasilien empirisch geforscht und war eben zweimal dort auch, eben in den Regionen São Paulo und Mato Grosso, wie du vorher schon genannt hattest. Und zwar fand ich das eben wichtig, auch dort gewesen zu sein und mit den Akteuren vor Ort zu sprechen, weil zwar schon Potenzialanalysen zu Biomasseanbau und Landnutzung in Brasilien bestehen oder bestanden haben, aber meine Kritik daran ist eben, also ich finde das auch sinnvoll, solche Baselines zu haben, Aber in solchen Potenzialanalysen gibt es eben einfach oder finden Akteure und deren Zusammenspiel und auch politische Machtverhältnisse eben keine Rolle. Und ich denke, dass es eben sehr wichtig ist, wenn es um Fragen geht wie Zugang zu Land, um Chancengleichheit, Gerechtigkeitsfragen im Zugang zu Land und im Anbau von Agrarprodukten und eben auch Produktionsmodellen. Und genau, das war praktisch so der Ausgangspunkt für eben diese empirische Feldforschung. Und ich bin dann eben in Sao Paulo gewesen, habe viel mit unterschiedlichen Akteuren gesprochen, zum Beispiel mit Vertretern von Ethanolunternehmen, mit wissenschaftlichen Einrichtungen, mit der Landlosenbewegung, mit anderen Öko-NGOs, die vor Ort waren. Bin dann eben auch länger auf dem Feld bei der Landlosenbewegung zum Beispiel gewesen und habe dann eben so die Eindrücke von ganz vielen unterschiedlichen Akteuren in Brasilien eingefangen. Also nicht nur in Sao Paulo, sondern auch in Mato Grosso oder ich war auch in Brasilia, um da eben auch die politischen O-Töne mit aufzufangen. Und ja, das war ganz spannend, weil sich das erstens auch über die Jahre verändert hat. Also ich war eben 2011 da und dann auch nochmal 2012, wie sich praktisch die Wahrnehmung dieser europäischen Politik verändert hat, auch zum Beispiel von Seiten der Unternehmen, was du ja vorher auch schon gesagt hast. Für die war das natürlich blöd, dass Europa so eine politische Strategie verabschiedet und dann ein paar Jahre später wieder einbrechen lässt, weil sie ja große Investitionen getätigt haben, die dann plötzlich zumindest nicht mehr für den europäischen Markt relevant sind. Und es war natürlich auch total spannend und wichtig, die Stimmen einzufangen, die eben nicht so repräsentiert sind in der Politik der EU oder auch der nationalen brasilianischen Politik. Also ich sag mal jetzt Indigene Vertreter aus der Landlosenbewegung haben eben wenig Fürsprecher in der Regierung Brasiliens oder eben auch in Europa. Und ja, das fand ich wichtig, eben auch diese Stimmen mit aufzufangen.
Und das war ja alles noch zu Zeiten einer PT-Regierung, wo die MST ja nicht so weit weg entfernt war. Jetzt ist ja das Ministerium für ländliche Entwicklung abgeschafft worden und es gibt nur noch das Agrarindustrieministerium. Also die Zeiten sind nicht unbedingt besser geworden gerade. Ein Terminus, der sich immer wieder in der Studie auftaucht, ist der transregionalen Effekte.
Ja.
Das scheint ja ein neuerer Ansatz zu sein, so wie ich das bisher verstanden habe. Könntest du dazu vielleicht was sagen? Was ist damit gemeint? Was sind transregionale Effekte?
Ja, im Prinzip habe ich den Begriff transregional verwendet, um eben aufzuzeigen, dass eine Politik, die in Europa gemacht wird, nicht nur Auswirkungen in Europa hat, sondern dass sie eben viel weitreichendere Auswirkungen hat, auch auf andere Regionen. Und das eben in der politischen Entscheidungsfindung in Deutschland, in Europa eben oft nicht mit berücksichtigt wird, was das eigentlich für Auswirkungen auch in anderen Regionen hat. Und wahrscheinlich müsste ich da jetzt tiefer auch in die Theorie einsteigen, die fußt ja bei mir in der politischen Ökologie und in dem Begriff der Politics of Scale, die ich da kombiniert habe. Und darin geht es eben einerseits um die Einschreibung von politischen Prozessen oder auch von Märkten und Wirtschaftsweisen in die Ökologie oder in das Land. Also das heißt, wenn wir jetzt Biokraftstoffe fördern, politisch, dann hat das natürlich eine Auswirkung, wie Land genutzt wird. Also wie gesagt, nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Und der Politics of Scale-Anteil ist eben darin, zu sagen, es gibt eben nicht praktisch ein starres Untersuchungsmodell an Ebenenansätzen, zu sagen, okay, auf der nationalen Ebene haben wir jetzt die Politik, lokal wirkt sich das dann so und so aus, sondern dass es da eben auch Verschiebungen gibt, dass solche Scales oder Untersuchungsebenen eben auch einem ständigen Prozess unterliegen und man sagen könnte, zum Beispiel jetzt an dem Beispiel von Brasilien und Biokraftstoffpolitik, um das Ganze mal so ein bisschen anschaulicher darzustellen, finden sich eben zum Beispiel unterschiedliche Akteure zusammen, also politische Akteure wie jetzt die EU oder USA oder Brasilien und deren Biokraftstoffpolitik. Damit vermengt sind dann natürlich auch privatwirtschaftliche Akteure, multinationale Konzerne, die in den Markt einsteigen, aber auch zum Beispiel Öko-NGOs oder die Zivilgesellschaft, die Debatten darum führt. Und aus diesen politischen Debatten und Auseinandersetzungen und Akteuren, die neu entstehen, ergibt sich dann eben auch nochmal eine ganz andere Konstellation, die sich dann eben auch im Raum widerspiegelt oder in der Landnutzung widerspiegelt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt zu kompliziert irgendwie formuliert habe oder
Naja, es
ob.
ist halt wahrscheinlich auch ein etwas schwierigeres Konzept. Ich würde auch dabei ein bisschen auf das Buch auch verweisen. Also für Leute, die da tiefer eintauchen wollen, sollen sich auch gerne das Buch besorgen und dort tiefer eintauchen. Lass uns zum Abschluss, würde ich gerne noch eine Frage stellen, die sich so ein bisschen auch auf meine Forschungsgeschichte immer so ein bisschen bezieht. Also ich habe auch zum Beispiel den Zapatistas in Mexiko ein bisschen geforscht und da ist auch immer die Frage, wenn man, du hast ja jetzt auch einige NGOs und auch soziale Bewegungen wie die MST erwähnt. Wir sind ja ein Netzwerk von Brasilien-Gruppen, die sich mit sozialen Bewegungen in Brasilien eben solidarisch zeigen und mit denen zusammenarbeiten. Wenn du deine Arbeit jetzt anschaust, sie ist veröffentlicht, ist da, inwiefern würdest du sagen, bringt diese Studie was für die sozialen Bewegungen in Brasilien auch? Was sind da Erkenntnisse, die sie verwenden können? Und hast du irgendwie auch an deine, ja, an die Partner, die du interviewt hast, die mit dir zusammengearbeitet haben, irgendwie es geschafft, das auf Portugiesisch in der Zusammenfassung irgendwie auch wieder zu kommunizieren oder so? Oder was könnte man da vielleicht noch machen in dem Hinblick?
Ja, danke für die Frage. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich habe auf jeden Fall mit den Interviewpartnern aus Brasilien Kontakt und hatte ihnen auch meine Artikel geschickt. Also teilweise also ich habe auch einen Artikel zum Beispiel auf Englisch geschrieben und teilweise konnten meine Interviewpartner eben auch Englisch sprechen. Das heißt, sie haben die Informationen eigentlich so an der Hand. Die portugiesische Übersetzung habe ich noch nicht gemacht. Das ist wahrscheinlich ein guter Hinweis für mich, was ich in den nächsten Wochen nochmal tun könnte. Ja, ich denke, was diese Doktorarbeit oder ja, die Ergebnisse, aber wie die helfen kann, ist, glaube ich, schon zu zeigen, was ist passiert, wer wird gehört, wer wird nicht gehört. Eben die Prozesse aufzuzeigen und auch zu zeigen, wer hat da Mitspracherecht und ja, wer wird eigentlich so ein bisschen überhört in der ganzen Geschichte. Das war dann eben auch das Ziel, also dieser Arbeit eben zu zeigen, hier, wir müssen eben viel stärker auch noch auf die ökologischen und sozialen Bewegungen in Brasilien eingehen und wie kann man eigentlich deren Ansichten mit einbinden. Also das ist vielleicht genau, was du vorher nochmal gesagt hattest. Auch in den Zertifizierungssystemen wird ja immer von partizipativen Herangehensweisen gesprochen, wo dann eben viele Akteure in Brasilien auch gesagt haben, ja, nee, stimmt gar nicht, wir wurden ja gar nicht danach gefragt oder wer wird denn eigentlich gefragt? Und ich denke, da kann das eben nochmal helfen, dieses Buch auch Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Und da ist es jetzt eben auch ziemlich schön, dass ihr mich angefragt habt, hier im Radio zu sprechen, weil dadurch natürlich vielleicht nochmal andere Leute auch auf dieses Thema aufmerksam gemacht werden können.
Ich würde sagen, wir belassen das erstmal dabei. Wir sind schon bei fast 20 Minuten.
Okay.
Vielen Dank an Linda Bausch. Hat ein Buch geschrieben über Monokulturen für Europas Biospritveränderungen in der Landnutzung Brasiliens durch den Anbau von Energiepflanzen. Erhältlich beim Ökom Verlag. Wir werden das natürlich auch in den Artikel, der dieses Interview begleitet, mit verlinken. Dort könnt ihr euch tiefer in das Thema eintauchen auf über 260 Seiten. Vielen Dank, Linda.
Danke.